Sabrina und Alina sind schon voll lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood. Hi.
Hi. Hallo, liebe Albträumer. Herzlich willkommen.
Hallo da draußen.
Albtraumfabrik.
Albtraumfabrik. Ich bin die Alina.
Und ich bin die Sabrina.
Wow. Langsam wird es richtig professionell, unser Intro.
Nach über einem Jahr. Wow.
Ich bin sowas von, wie sagt man, ich habe sowas von Muskelkater.
Was?
Ich kann mich hier kaum bewegen, wo ich sitze.
Was hast du gemacht?
Pilates.
Hast du was Sport gemacht?
Ja. Ich wohne jetzt hier wieder in der Nähe von meinem Lieblings-Pilates-Studio. Wunderbar heißt das.
Mhm.
Und das ist mit so Maschinen, weißt du?
Mhm.
So Pilates, so Reformer-Maschinen. Und ich war seit vor der Pandemie nicht mehr im Studio. Oh.
Ja.
Und jetzt war ich zum ersten Mal wieder, also das sind auch immer nur so kleine Klassen, ne? Da sind so 6 Leute oder so und man muss natürlich geimpft sein und sowas alles. Man kann eine Maske anhaben, wenn man möchte, muss man aber nicht. Und jetzt war ich das erste Mal wieder da und ich bin einfach nur sowas von, ich wusste gar nicht, dass ich manche von diesen Muskeln überhaupt habe. Das tut an Stellen weh, wo ich es gar nicht wusste. Und das ist halt so, das geht so richtig in die Tiefenmuskulatur. Deshalb liebe ich das so sehr. Das sind manchmal langsamere Bewegungen, gleitende Bewegungen, aber geht so richtig in die Tiefenmuskulatur und ist richtig anstrengend. Und ich war direkt 2 Tage hintereinander, weil ich direkt so ein Start wieder da rein wollte. Ja. Und ich wusste nicht, dass freitags bei denen immer so der krasseste Tag ist. Die machen freitags immer so ein Workout, das noch krasser ist.
Und für Fortgeschrittene.
Ja, genau. Donnerstags ging es noch so, da bin ich auch gut mitgekommen. Mhm. Ich hatte auch während der Pandemie quasi das At-Home-Programm von denen und habe das hier mal zu Hause gemacht, aber halt ohne Maschine, sondern mit Gewichten.
Mhm.
Und dann Freitag war ich da und ich dachte so, okay, ich habe jetzt schon ein bisschen Muskelkater, deshalb take it easy, aber ich konnte das teilweise gar nicht machen. Die hat einfach so gesagt, so die Hände nach hinten und dann so das Gewicht nach oben. Und ich saß da einfach nur so und meine Arme haben sich gar nicht bewegt. Ich habe so rechts und links geguckt und habe gedacht, so, bin ich jetzt sowas von schwach? Ich konnte die Übung einfach gar nicht machen. Und dann habe ich halt auch immer aufgehört, wenn ich nicht mehr konnte, weil bringt ja nichts, ne? Aber dann wirklich zum Schluss, ich war sowas von durchgeschwitzt und sowas von am Ende und die Trainerin nur so, okay, bye Alina, have a nice weekend.
Oh nein.
Ich so, okay, bye. Ach, whatever. Ja, aber deshalb habe ich jetzt Muskelkater.
Oh, mir tut das so leid. Also Pilates ist wirklich das Allerschlimmste, was ich mir jemals an Sport vorstellen könnte. Ich habe das auch mal versucht, aber das ist einfach komplett unnatürlich, die Bewegungen, die da gemacht werden.
Ich mache das total gerne.
Ich finde das so sehr.
Das ist von allem, was ich bisher ausprobiert habe, ist das so, dass was ich echt gerne mache. Also gerne, ne? In der Sportwelt ist ja nix gerne.
Nee.
Von allem, was ich ungerne mache, mache ich das am liebsten ungerne.
Nee.
Und ich stelle mir dann auch immer vor, wenn die Sabrina mich besuchen kommt, dann gehen wir mal zusammen hier zu einer Klasse und dann liegt die neben mir auf so einem Reformer.
Ja. Genau, dann machen wir das am ersten Tag und den Rest des Urlaubs habe ich dann Muskelkater, dann kann ich mich nicht bewegen. Super, super Idee.
Ja. Ja. Nee, wir machen das am letzten Tag, wenn du dann nach Deutschland kommst. Dann kannst du dich noch an L.A. erinnern, ein bisschen. Ich bin dann auch immer so, ich bin hier gestern lang spaziert und habe mit meiner Mutter telefoniert und die hat mir irgendwas erzählt, das total lustig war und das hat einfach so wehgetan zu lachen. Mhm. Und dann musste ich immer so stehen bleiben, mich aufs Lachen konzentrieren, weil ich nicht gleichzeitig auch gehen konnte. Ja, in diesem Zustand ist mein Körper gerade. Aber ich muss sagen, es fühlt sich doch auch gut an, nach so langer Zeit auch seinen Körper so zu fühlen und zu wissen, da ist noch alles da, die Muskulatur ist noch vorhanden.
Ja, danach das Gefühl, das ist unbezahlbar. Das ist, da fühlst du dich einfach, als wärst du Gott, ne?
Ja, ja. Na,
wenn du Sport gemacht hast. Aber
ja, und dann,
bis du da bist, ist einfach nur Qual. Ja. Ist die Hölle. Ich habe auch direkt meine Urlaubswoche auch mit einem Workout direkt gestartet. Super.
Hast du?
Super motiviert.
Was denn für ein Workout?
So ein Bauchbeine-Po-Workout von so einer, der ich auf Instagram folge, die macht immer so YouTube-Videos und da kann man dann so mitmachen. Und das, die sind
wie
auch,
heißt die denn?
Die heißt Lizzie1402. Die ist auch total cool. Die ist nicht so eine, ach, so eine übertriebene, weißt du, so wie Pamela Reif, die ist so perfekt.
Alles ist perfekt.
Und genau, ich mache nur gesunde Sachen und ja. Aber die ist einfach so eine aus dem Ruhrpott und die redet auch so nach Freischnauze und die ist einfach cooler.
Ja,
und der folge
cool.
ich auch schon total lange und ja, die macht jetzt immer so Sportvideos auf YouTube und dann mache ich manchmal so die Workouts von der. Aber ich habe dann auch, bei mir ist das halt auch immer so, ich habe dann immer total Muskelkater danach. Dann kann ich mich 2-3 Tage gar nicht bewegen und alles tut einfach nur weh.
Ja.
Und so kriege ich halt nie eine richtige Routine im Sport, weißt du? Das ist immer so nervig.
Eigentlich muss man am Anfang irgendwie durch den Muskelkater durcharbeiten oder es halt langsam angehen.
Ja, das, ich schaffe das schon alles, aber trotzdem ist es, weil du halt gar nicht trainiert bist, dann hast du automatisch mega krassen Muskelkater, dann danach das zweite, dritte, vierte Mal, das ist dann gar nicht mehr so schlimm, aber immer das erste Mal nach einer längeren Pause.
Was hast du sonst getrieben in deiner Urlaubswoche?
Dann war ich ja noch in der Therme. Gehst du manchmal in die Therme?
Ja. Wie war's?
Das Thermalbad. Das ist eigentlich total schön, ne? Aber da sind ja ganz viele nackte Menschen immer, ne?
Ja.
Einfach auch ein bisschen
komisch
und unangenehm.
Ja.
Da so ganz viele Penisse einfach zu sehen.
Ja.
Also ich sehe keine Menschen, sondern ich sehe nur Penisse.
Penisse muss ich auch nicht sehen, ne? Ehrlich gesagt.
Nee. Und für mich ist
haben
es
das
auch so,
dann nicht getrennt?
Nee, das ist einfach so gemischt.
Ist ja Deutschland.
Das ist auch die Regel.
Ja.
Man muss nackt sein.
Hier ist das getrennt.
Ja, natürlich.
Ja.
Ich glaube, die Amerikaner sind auch immer voll geschockt, wenn die nach Deutschland in die Sauna gehen.
Auf jeden
gehen,
Fall. Ne? Ja, die gehen ja hier mit Klamotten in die Sauna.
Das ist hier nicht so. Ich finde auch nackte Frauen finde ich ganz normal, aber nackte Männer finde ich einfach
ich
nur
auch.
Komisch, oder?
Ja, ich muss es einfach nicht sehen. Penisse sind auch nicht schön, ne? Die dingeln da so rum,
die
Lappen.
Die sehen auch ganz komisch aus.
Und ich habe halt auch einfach das Gefühl, und ich habe ja auch ein verstörtes Verhältnis zu Männern generell, glaube ich, oder halt, oder ich habe das richtige Verhältnis und alle, die denken, die haben ein gutes Verhältnis zu Männern, haben es nicht rausgefunden. Aber ich denke ja auch irgendwie, dass Männer, also hetero-cis-Männer, das nicht abstellen können, dass Frauen objektiv zu betrachten, auch selbst wenn es in so einem Umfeld ist, ich glaube, dass da immer eine kleine Stimme ist, die sagt, boah, die hat aber geile Titten, boah, die hat aber eine geile Muschel, boah. Und da stelle ich mir das aber so vor, mit dem Doggy-Style und so, weißt du. So, ich könnte mich da gar nicht frei bewegen.
Das denke ich auch immer, wenn dann ein Mann mich anguckt oder so.
Mhm.
Denke ich immer, oh Gott, was denkt der denn jetzt?
Ja.
Schnell raus hier.
Ja. Also war es ein bisschen entspannt, aber auch ein bisschen
nicht. Nee, es war schon entspannt, aber ich habe dann zum Beispiel, wenn da Männer standen am Becken, um ins Wasser zu gehen, dann habe ich immer erst gewartet, bis sie so außer Sichtweite waren, bevor ich meinen Bademantel abgelegt habe und auch reingegangen bin.
Mhm.
Also es ist immer schon ein bisschen so eine Hemmung dabei. Aber viel schlimmer wäre das für mich, wenn ich jemanden treffen würde, den ich kenne. Bei Fremden ist mir das noch, da denke ich mir noch so, ja komm, egal. Ne? Ich kenne die nicht, sehe die auch nie wieder. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich jemanden treffe, den ich kenne. Mhm. Und das dann super awkward ist.
Mhm. So ein Arbeitskollegen oder so. Hey, ja, Ralf, zum Beispiel. Wie geht's dir?
Oh Gott. Nee, da würde ich einfach abhauen.
So ganz seriös, so ja, oh Mann, der Jahresabschluss war echt, war gut, die Zahlen sahen gut aus, naja, fand ich auch. Ich gehe mal kurz ins Eisbad, wir sehen uns später.
Oh Gott, müsste ich kündigen, könnte ich nicht mehr.
Ist ja eigentlich schade, dass es, also wir wissen es ja bewusst, wir sind uns ja dessen bewusst, dass diese Scham um unsere Körper herum und um Nacktheit eigentlich gar nicht da sein sollte, gar nicht existieren sollte, sondern wir in einer Gesellschaft leben, in der eigentlich genau das, was alle haben und was alle machen, das sind alles die Tabuthemen und das wird zum Scham, wird zur Scham uns anerzogen. Nacktheit, Körper, Nippel.
Das stimmt.
Das, was wir in der Toilette tun. Periode. Sex, Periode. Und besonders für Frauen kommt nochmal eine extra Lage dazu. Es sind eigentlich die Sachen, die wir alle haben und die wir alle machen, das sind alles schamhafte Themen. Und eigentlich sollten wir uns unserer Körper nicht schämen. Und eigentlich ist Nacktheit nichts Schlimmes. Das Problem ist aber, dass in dem Patriarchat, in dem wir leben, Nacktheit sexualisiert wurde. Man ist nackt, um Sex zu haben. Brüste sind dafür da, um den Mann zu stimulieren beim Sex, nicht um Babys zu füttern oder keine Ahnung, es ist einfach alles sexualisiert in dieser Gesellschaft und thank you. Habt ihr toll aufgebaut, die Gesellschaft. Danke.
Danke, Männer.
Mhm. Lasst uns mal versuchen. Lasst uns doch mal versuchen, eine Gesellschaft zu bilden, zu bauen. Anyway. Okay. What else did you do?
Dies, das. So dies, das, weißt du, nichts Besonderes.
Dies, das, Ananas?
Dies, das, Ananas, so normale Erwachsenensachen halt, hab ich gemacht.
Ja, das finde ich gut.
Also, ja.
Aber jetzt fühlst du dich so richtig entspannt und freust
dich, dass
mich
jetzt wieder gut zurück zur Arbeit? Ja, genau, ich kann jetzt gut, guten Gewissens wieder zurückgehen in die Arbeit und ein seriöses Leben weiterführen.
Das finde ich super, das hört sich super toll an. Und ich freue mich für dich so.
Dankeschön, ey.
Ich habe mein Bett umgestellt, weil alle auf Instagram gesagt haben, du kannst das Bett nicht am Fenster stehen lassen wegen der Erdbebengefahr. Weil die Erdbebengefahr ist ja hier sehr hoch in L.A. Mhm. Und wenn das Fenster, man soll ja dann vom Glas weg sein, weil wenn das Fenster regelrecht über meinem Kopf zerspringt, könnte es mich töten. Und dann hat mir so jemand geschrieben bei Instagram, jemand, der ist so Mitte 40 oder so, meinte so, meine Generation hat so zwei große Erdbeben hier in L.A. genannt, hat nicht dieses Erdbeben und dieses Erdbeben überlebt, nur damit deine Generation sinnlos unter einem Fenster schlafen kann in der Erdbebenstadt L.A. Ich so, okay, ich stell's um und habe es auch direkt am nächsten Tag direkt gegen eine Wand gestellt hier.
Krass.
Und ich habe mir ein Security-System bestellt.
Wuhu.
Mhm.
Yes, girl.
Ich habe mir so eins zusammengestellt mit Sensoren für alle Türen, eine Kamera für drinnen, die kam da umsonst dabei und so eine Klingelkamera, so für draußen so eine Klingel mit so einer Kamera und ein Raumsensor, also das volle Paket. Und dann so ein Knopf, da kann man draufdrücken, wenn man in Gefahr ist und das wie ein Alarm eigentlich löst das dann aus.
Okay, gut. Panic Button.
Ey, warum nicht, oder?
Ja, klar.
Das ist ja dann auch so, das kann ich überall hin mitnehmen. Wenn ich dann mal in mein eigenes 2-Millionen-Dollar-Haus ziehe, kann ich das auch mit dahin nehmen und einfach Sensoren dazu kaufen und so weiter und so fort. Ja, ich freue mich auf mein Security-System. Und ich habe ja hier auch keine Klingel, ne? Manche Wohnungen haben hier einfach keine Klingel.
Und wenn du ein Paket bekommst?
Die lassen es einfach vor der Tür liegen.
What?
Mhm.
Ach, Amerika ist einfach so ein witziges Land.
So, ja. Mhm. So far so good. Aber ja. Ja, was machen wir denn, wenn die, was machen wir denn mit den Paketen, wenn die, ja, ich würde sagen, wir legen die dann vor die Türe, auf die Straße, direkt auf die, einfach vor die Türe.
Und dann wissen dann die Leute, zu welchem Haus es gehört. Ja,
ja.
Klar, so ja. Funktioniert das. Ich finde das gut, hör mal.
Ja, aber also soweit, ich fühle mich in dieser Nachbarschaft sowas von wohl. Ich bin jeden Tag draußen. Toll. Ich gehe jeden Tag spazieren und gehe halt hier, habe ich auf der, hier ist so eine kleine Hauptstraße bei mir in der Nähe, da sind so ganz viele kleine Restaurants und kleine Läden und sowas. Und da ist so ein kleines veganes Restaurant, da haben die ganz leckere Suppe und Info und sowas. Und da gehe ich dann manchmal zu meiner Mittagspause hin durch die Nachbarschaft und ich bin einfach nur so, ich gehe hier so durch und bin einfach nur so dankbar und gucke einfach nur auf schöne Sachen um mich herum. Und weißt du, dass die Stimmung, das ist einfach, man ist einfach erfüllt mit, es ist einfach, ich bin einfach nur happy hier. Ich bin so froh, dass ich mir diese Nachbarschaft ausgesucht habe. Mhm. Ja.
Sehr schön.
Ja.
Hast du dir auch verdient.
Thank you.
Ja.
Ja, und wir müssen jetzt noch über das Finale von Dings reden, ne? Von Inventing Anna.
Mhm.
Haben wir letzte Woche angekündigt.
Ja, genau. Also, ich fand es auf jeden Fall eine super Serie und die ist ja auch mega krass abgegangen oder geht immer noch ab. Die ist immer noch so in den Top 10 der Netflix-Serien. Und die Leute lieben einfach diese Story, ne?
Ja.
Ich fand die auch echt gut gemacht und die auch gut besetzt. Die Schauspielerin fand ich richtig gut. Eine Albträumerin hat uns geschrieben, dass sie das nicht so gut fand, dass in den letzten beiden Folgen, dass quasi so Rachel die Schuld zugeschoben wurde, dass sie quasi da Profit draus geschlagen hat und quasi so, ja, du bist ja selber schuld und so. Aber genau das finde ich gerade den interessanten Punkt daran.
Ja.
Da, weil alle, die am Ende einen Schaden davon getragen haben, die haben ja währenddessen davon profitiert, ne?
Ja.
Dass ihnen alles bezahlt wurde. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt während der Serie so, kann so eine Freundschaft funktionieren, wenn die eine Person so viel reicher ist als man selber und man dann ständig eingeladen wird? Also,
ja.
Wie funktioniert das? Ist das okay so oder keine Ahnung? Aber das war für mich so ein ganz wichtiger Punkt bei der Sache, dass man das auch betrachtet und anspricht.
Ich fand das auch interessant, weil wir haben ja auch Rachels POV in der ersten Hälfte der Show sehr bekommen. Ne? Da sind wir ja richtig mit ihr auf die Reise gegangen und da habe ich auch gedacht, so, boah, wie krass, die Arme. Und das eine, beide Sachen können ja wahr sein. Ne?
Mhm.
Also ich glaube, das ist irgendwie auch der Sinn, was Shonda Rhimes versucht hat zu erzählen, besonders mit weiblichen Charakteren. Du kannst ein Opfer sein und du kannst jemanden sein, der Profit schlägt und du kannst die, also die Story ist nicht schwarz und weiß. Anna Sorokin ist nicht nur eine von den Sachen. Sie ist auch selber ein Opfer. Und die Opfer sind auch selber Menschen, die eventuell auch selber etwas in sich drin haben, das dem nachher kommt, was Anna Sorokin gemacht hat. Also Menschen haben Dimensionen und ich fand das auch interessant und ich glaube, dass Anna Sorokin wirklich versucht hat, diese Kunstgalerie zu eröffnen, aber dass sie halt delusioned war. Ich glaube, die hat das gedacht, dass die irgendwo das Geld herkriegt.
Bei Anna muss ich sagen, also die ist für mich ja komplett, die hat den Verstand verloren. Die ist
aber ich glaube, die glaubt ihre eigenen Lügen.
Ja,
so,
das,
weißt du?
Das ist klar.
Und wenn du dich selber anlügst, kannst du zu anderen Leuten auch nicht ehrlich sein.
Das grenzt für mich an eine Psychose, weil so fern kannst du doch nicht sein von der Realität, dass du das selber glaubst. Aber ja, ich denke auch, sie glaubt, sie hat sich das so lange eingeredet, bis sie das selber alles geglaubt hat.
Ja, ja, dass das Geld irgendwo von den Investoren kommt und dann ist sie auf diesem Level und dann zahlt sie allen das Geld zurück und dann muss sie denen nie die Wahrheit sagen, dass sie eigentlich gar keine Ares ist oder was auch immer. So habe ich geglaubt. Ich habe, ne, so.
Ich glaube auch, du verdrängst das dann, wenn du so tief drin bist schon in so einer Lügengeschichte, dann denkst du gar nicht daran, okay, was ist, wenn das jetzt rauskommt und so, sondern du versuchst einfach nur weiter daran festzuhalten. Also.
Die haben ja echt bei uns Menschen da in der Ecke gedreht, ne?
Ja.
Wie lustig, das dann so zu sehen, ne? Einfach so alles, was genauso.
Also wie rassistisch die auch diese Leute dann dargestellt haben.
Ja,
aber
total.
So sind auch manche einfach, ne? Muss man ja auch sagen.
Ja.
Da habe ich gedacht, ja, das könnte jetzt der Metzger hier um die Ecke sein. Der könnte das gesagt haben.
Ja. Auf jeden Fall, besonders in kleinen Dörfern.
Total, ja.
Aber Amerika denkt jetzt wieder, dass alle so sind in Deutschland.
Ja.
Aber ist ja nichts Neues, dass Deutsche hier die Bad Guys sind.
Macht ja nichts, ne? Ja, aber das mit Rachel dann, ist jetzt für mich echt nochmal so die Frage, ne? Ist sie das Opfer oder, weil sie hat sich ja auch immer irgendwie einladen lassen. Und sie hat ja schon von dem allem halt profitiert, ne? Von dieser reichen Welt und alle eigentlich. Und dann auch diese Szene, wo Anna dann zu der einen Freundin ging und hat ihr dann die letzte Flasche Wasser weggetrunken oder so. Das war ja auch so eine Art Metapher, ne?
Ja.
Aber ja, du hast auch den Champagner von Anna getrunken, den sie dir ausgegeben hat, ne? So, also, das wird dann immer so mit zweierlei Maß gemessen, ne?
Ja, genau.
Aber ich fand es total spannend, diese Sicht auf die ganze Sache.
Ja, ich find's auch spannend. Ich meine, Anna ist auf jeden Fall ein Con-Artist. Also die hat ja das Vertrauen aufgebaut auf einer Basis, die es einfach nicht gibt.
Ne? Ja, und alle sind drauf
auch
reingefallen.
Auch Rachel, die sind drauf reingefallen und die hat die auf jeden Fall betrogen. Aber klar, und das war stressig und so und ja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich auch, das ist eine gute Frage mit Freundschaften, wenn man aus zwei komplett verschiedenen Einkommensklassen kommt.
Ja.
Weil man kann halt einfach nicht die gleichen Sachen machen, wenn einer 3 Millionen auf dem Konto hat und einer 300. Also, weißt du? So,
ja,
wie
genau.
Soll das funktionieren?
Und das war so halt die ganze Zeit, was ich mich halt gefragt habe. Weil ich kenne das auch so aus anderen Kreisen, dann weiß ich nicht, wenn man jetzt in der Clique irgendwie einen Urlaub plant oder so und dann sagt einer, nee Leute, das ist mir zu viel, so viel kann oder will ich nicht ausgeben und dann guckt man halt, dass man was macht, was sich halt jeder leisten kann, ne?
Ja.
Also, und ich würde mich irgendwie nicht wohlfühlen, wenn dann die Freundin sagt, nee komm, ich bezahle das alles für dich oder so, weil das einfach nicht so in meine Welt dann passt, weißt du?
Nee. Und wenn es dann so eine einmalige Sache ist oder ein Geburtstagsgeschenk oder sowas, weißt du, so okay, aber nicht ständig ein kompletter Lifestyle.
Ja.
Das haben die ja auch direkt am Anfang von der Serie, hat sie, Rachel, ja auch das Gespräch mit der Freundin, die Anna ja die ganze Zeit beistand, die dann gesagt hat, oh, du gehst sie nicht mit dem Gefängnis besuchen, die Schuhe, die du anhast, die Jacke, die du anhast, die teure Handtasche, die du in der Hand hast, wurde alles von Anna finanziert.
Ja. Eben.
Das finde ich auch so komisch. So viele Geschenke und so viele Sachen. Und wo hatten die denn das Geld auch her? Also, ich muss sagen, also, ich bin echt mal gespannt, was da noch kommt in der Zukunft von Anna Sorokin.
Also, das habe ich auch alles noch, also alles nicht richtig verstanden, ne? Wie das sein kann, wie das passieren konnte.
Ich auch nicht. Ich habe das auch nicht verstanden, wie die dann nochmal Geld bekommen hat und wie die dann noch schon wieder die Bank betrogen hat. Also ich konnte mir das gar nicht ausdenken.
Nein, also wie abgebrüht musst du sein und
ich
wie
hätte
clever.
Ich hätte so einen Schiss.
Ja, das genau. Aber die hat alles mit so einer Selbstverständlichkeit, hat sie sich ja immer dahingestellt und Sachen behauptet, die gar nicht stimmen. Ja. Dann kommt der andere ja nicht auf die Idee oder der andere würde sich gar nicht trauen, das anzuzweifeln.
Nee.
Weil wenn du dich so abgewichst einfach dahinstellst und sagst, nee, ist aber so und so.
Und die haben ja auch gesagt, dass sie auch die Klamotten hatte, den Style hatte, dass sie viel über Kunst Bescheid wusste und so, ne? Das heißt, die hat ja nicht nur gesagt, ich bin reich und hatte dann irgendwelche Walmart-Sachen an, sondern sie sah ja auch so aus wie die Rolle, die sie gespielt hat.
Genau, ja. Und sie war schon sehr schlau und hat immer auch so kleine Informationen aufgenommen und hat die dann so genutzt, ne, um wieder an was Neues zu kommen. Das war schon clever, wie sie das gemacht hat.
Ja, und jetzt ist sie ja wieder, also sie ist ja dann sie ist ja ins Gefängnis, ne, gekommen, verurteilt worden. Dann ist sie rausgekommen und dann, nachdem sie wieder frei war, auf Bewährung, glaube ich, oder auf wegen der Kaution, wurde sie von ICE in Obhut genommen. Also die Auswanderungsbehörde, ICE, ICE.
Weil sie
Und
ihr
da,
Visum nicht mehr
weil ihr
gültig war, ne?
Visum
Genau.
abgelaufen ist.
Dann war sie
Und
wieder
da
im
sitzt
Knast.
sie jetzt. Da sitzt sie jetzt immer noch.
Also sie will auch gar nicht nach Deutschland, weil sie nicht mehr dieses Leben haben will. Sie will
Nee.
einfach dieses New Yorker High Society Leben weiterführen. Und deshalb sitzt sie lieber im Gefängnis, als in Deutschland ein schönes Leben sich zu machen. Das ist einfach so absurd, oder?
Die sitzt im Eis und sie hat gesagt, dass die Journalistin, die den Artikel geschrieben hat, dass die angeblich, also sie hat hier ein Interview gegeben gestern und hat gesagt, dass die Journalistin angeboten hat, sie zu adoptieren, damit sie in Amerika bleiben kann. Wer weiß, ob das stimmt. Und sie hat gesagt, dass natürlich durch das Geld, was jetzt reingekommen ist, durch die Netflix-Serie, da bekommt sie natürlich auch was von ab, ist ja ihre Geschichte, dass sie davon die ganzen Schulden hat bezahlen können.
Ja, genau, das habe ich auch gehört.
Ja, also ich bin mal
Aber
gespannt, ne? Also so ein ICE-Detention
klar,
Center kann ja auch nicht schön sein.
kann ich mir auch nicht vorstellen, aber anscheinend kriegt sie ja irgendwie die Aufmerksamkeit, die
Ja,
sie so
ich
liebt, ne?
glaube, ja, hier gibt es Interviews mit der Presse und hat
Ja.
wahrscheinlich gesagt, I give you interview for $200,000. Wer weiß, wie viel die dafür gefragt hat für das Interview. Oh Mann,
Aber
also
ich finde es einfach nur witzig.
ich bin irgendwie gleichzeitig im Horror und fasziniert von ihr.
Ja, ich bin total fasziniert, wie jemand das einfach schaffen konnte. Und ja, und klar, dass sie da natürlich Profit alle geschlagen haben, das musste sie im Endeffekt die Rachel, um ihre Schulden zu begleichen. Ne? Das finde ich, kann man ihr auch nicht vorwerfen. Und
Nee.
die anderen, der Anwalt und so, die haben ja auch alle ein Buch geschrieben danach. Also jeder hat da auch noch mal profitiert von, ne? Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall gut
Krasse Story.
umgesetzt.
Krasse Story und die
Krasse
Serie fand ich
Story.
auch gut.
Aber sie hat selber ja nichts gelernt aus der Sache, ne? Also
Nee.
sie sieht ja gar
Obwohl,
keinen Fehler ein,
sie hat
oder?
jetzt in diesem Interview, das sind nämlich auch die ganzen Headlines, hat sie zum ersten Mal zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht hat und hat gesagt, kein Geld der Welt ist es wert, ins Gefängnis zu gehen. Und hat gesagt, sie hat vielleicht ein bisschen gelogen. Das ist die Zugebung einer Schuld. Zugabe, Zugebung, was auch immer.
Ja, mal gucken. Vielleicht kommt da ja noch ein
Gucken.
bisschen was von ihr. Was können wir noch
Wir
erwarten in
bleiben
der
gespannt.
Zukunft?
Ja,
Ja.
ich bin gespannt, was dann noch kommt.
Ich auch.
Anna Delvey, Anna Sorokin, whatever her name is. Ja, sollen wir damit zum heutigen Thema kommen?
Sehr gerne.
Heute reden wir mal wieder. Da hatten wir ja so viel Spaß mit. Heute reden wir mal wieder über einige der verrücktesten Hollywood-Conspiracy-Theories. Die verrücktesten Hollywood-Verschwörungstheorien. Denn davon gibt es so einige. Okay. Die erste Verschwörungstheorie, von der ich dir erzählen möchte, ist die, dass Tupac gar nicht tot ist.
Yes, stimmt.
Tupac Shakur, einer der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten mit mehr als 74 Millionen verkauften Platten, weil er in den 90ern so erfolgreich war. Er war auch als Schauspieler erfolgreich mit Filmen wie Poetic Justice. Und er war ja Teil dieser East Coast-West Coast Hip-Hop-Rivalry, die damals in den 90ern hier so groß war. Also das war quasi, Hip-Hop hat damals in New York und am East Coast quasi, da hat das alles angefangen, da ist das alles groß geworden und irgendwann in den 80ern gab es hier am West Coast und in L.A. ein Hip-Hop-Movement und dann wurde das mega erfolgreich. Und dann gab es halt diese Rivalry und dann in den 90ern gab es die Bad Boy Records von Notorious B.I.G. und P. Diddy, was auch immer gerade sein Name ist.
Puff Daddy.
East Coast. Und Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs. Und, und hier im West Coast gab es Death Row Records mit Tupac und Search Knight. Und da gab es quasi diese Rivalität zwischen den beiden großen Plattenfirmen und zwischen West Coast und East Coast. Notorious B.I.G. und Tupac waren eigentlich mal befreundet, aber wegen dieser Rivalität waren sie jetzt komplett quasi die beiden Gesichter quasi jeweils für West Coast und East Coast Hip-Hop. Dann im Jahre 1996 wurde Tupac viermal während eines Drive-By-Shootings von einem unbekannten Bewaffneten erschossen und ist 6 Tage später gestorben. Wie wir ja wissen, ist auch Notorious B.I.G. 6 Monate später in L.A. bei einem Drive-By-Shooting erschossen worden und auch gestorben. Die Conspiracy Theory ist, dass Tupacs Tod gar nicht echt war und nur vorgetäuscht wurde, damit er sich in Ruhe nach Kuba absetzen kann, weil seine Karriere immer gefährlicher wurde. Und dafür gibt es auch Beweise, denn angeblich hat Tupacs Bodyguard hat gesagt, dass er ihm geholfen hat, seinen Tod zu faken und hat ihm geholfen, nach Kuba zu fliegen. Sein eigener Bodyguard.
Alina.
Und diejenigen im Internet, die fest davon überzeugt sind, dass das stimmt, sagen, es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die dafür sprechen, dass diese Theorie stimmt. Zum einen hatte Tupac, weil es war zu der Zeit bereits schon so, also er wurde als er in New York war im Recording-Studio, wurde er schon 5-mal angeschossen vorher. Also Attacken hatten vorher schon stattgefunden, die hat aber alle überlebt. Aber deshalb hat er immer eine schusssichere Weste angehabt. Immer. Immer, wenn er in der Öffentlichkeit war. Und die Schüsse, die auf ihn gefeuert wurden in Las Vegas. Zwei von denen haben sie in der Brust getroffen, eine im Arm und eine ins Bein. Und die beiden, die in die Brust gingen, davon hat eine die Lunge getroffen und daran ist er gestorben. Aber seine Fans oder die Leute dieser Theorie sagen, er hat ja immer eine schutzsichere Weste angehabt. Das kann eigentlich gar nicht sein.
Nee, dann kann es ja nicht dass sein.
Genau. Und Suge Knight war mit ihm im Auto und er wurde von keiner Kugel getroffen und er wurde nicht attackiert, obwohl er auch Inhaber dieses Plattenlabels war, sondern nur Tupac. Und dadurch, dass Suge Knight nicht erschossen wurde, hat man ja wieder einen Beweis, dass das alles nur gestaged war, laut dieser Vertreter dieser Theorie. Außerdem ist der Mann, der Tupac eingeäschert hat, direkt danach in den Ruhestand getreten. Ja, er kann also nichts mehr sagen davon, was da wirklich eingeäschert wurde. Suge Knights Sohn hat auf Instagram in einer Reihe von Posts behauptet, dass Tupac noch lebt. Hat die ganzen Posts dann aber wieder runtergenommen. Im Jahre 2015 kam das Album raus von Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Der letzte Song auf dem Album ist Mortal Man. Und nach dem Song hört man eine Unterhaltung zwischen Kendrick Lamar und Tupac Shakur. Und Leute, die das Album gehört haben, haben so gedacht, what is happening? Why is he talking to Tupac? Natürlich hatte er ein altes Interview genommen von Tupac. Aha. Tupac hat nicht viele Interviews gegeben in den 90ern, also besonders als er so berühmt war. Und das war eines der sehr seltenen Interviews, das er in Schweden gegeben hatte. Aber die Leute waren so gespookt, weil es sich so echt angehört hat. Und die Leute, die daran glauben, dass Tupac noch lebt, glauben, dass das der wirkliche Tupac ist von heute, der das Interview geführt hat und einfach die Antworten nochmal gegeben hat oder so. 2019 kam ein Foto raus, das Tupac angeblich lebendig in Südafrika zeigt.
What?
Im gleichen Jahr hat jemand ein weiteres Foto veröffentlicht im Internet, das Foto kam jetzt erst raus, aber das Foto wurde damals in den 90ern geschossen, einen Tag nachdem Tupac angeblich erschossen wurde, wo er das gleiche Shirt anhatte, was er an dem Tag anhatte, als er erschossen wurde, aber draußen einfach rumläuft mit einem Freund. Zu der gleichen Zeit, als die Polizei gesagt hat, er liegt im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Und dieserjenige anonyme Typ, der das veröffentlicht hat, hat gesagt, der hat das auf jeden Fall mit Freunden und mit der Familie von Tupac geklärt, dass das Foto auf jeden Fall von nach seinem Tod ist. Auf jeden Fall. Es ist bestätigt worden.
Dann ist es ja auch so, wenn er das sagt. Dann
genau.
Ist es auch so.
Was im Internet steht, das stimmt ja
das
auch.
Das stimmt ja auch.
Es gibt auch jemanden, der glaubt, dass Tupac noch lebt und in Mexiko wohnt. Und derjenige möchte auch einen Film darüber machen und eine Dokumentation. Mhm. Und dann wird die Wahrheit ein für alle Mal ans Licht kommen.
Cool.
Und das ist die Verschwörungstheorie, dass Tupac gar nicht tot ist. Es gibt ja so viele Celebrities, die angeblich nicht tot sind.
Viele sind nicht tot. Elvis und Michael Jackson sind auch nicht tot. Aber die Leute glauben das alles. Aber ich sag dir jetzt was. Ich habe letztens auf TikTok war so ein Video und dann hat einer gesagt, was alles in 2022 passiert. Und dann hat er unter anderem gesagt, im September wird eine ganz berühmte Person, die tot geglaubt ist, wieder ans Licht kommen und sagen, dass sie ihren Tod nur vorgetäuscht hat.
Nein.
Also es sind September, halt so Time Traveler, weißt du? Weil es gibt ja verschiedene parallele
Realitätsebenen,
whatever, ne?
Immer.
Genau.
Ja, ja.
Das heißt, irgendwo in einer Parallelwelt ist das schon passiert und deshalb kann er uns hier in unserer Welt sagen, dass das im September passieren wird. Und dann werden wir es ja wissen, ob das Tupac ist oder vielleicht jemand anders von den Toten.
Das wird ein toller Skandal im September, da freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch schon
drauf. Ich kann es kaum abwarten. Vielleicht sollten wir hier Wetten abschließen.
Ja, sagt uns, wer glaubt ihr ist das, ist diese berühmte Person? Ein Weltstar ist es auf jeden Fall.
Oder vielleicht ist es auch L. Ron Hubbard.
Ja.
Oder Jesus. Der ultimative Weltstar.
Hey Leute, ich bin gar nicht tot. Ich bin niemals gestorben.
Ich habe euch nur auf die Probe gestellt. Ich wollte einfach mal gucken, wie sich die Welt so entwickelt.
Jetzt habe ich gemerkt,
alles Loser.
Jetzt habe ich gemerkt, war keine gute Idee und deshalb übernehme ich hier jetzt mal wieder. Okay.
Die nächste Hollywood-Verschwörungstheorie, beziehungsweise es ist auch ein bisschen eine Geistergeschichte, es ist beides, ist, dass das Auto von James Dean verflucht war.
Ja, das weiß ich schon.
Dass das der Grund ist, warum. Weißt du schon, diesen Fakt weißt du schon.
Den weiß ich schon, genau.
James Dean war, wie wir alle wissen, eine Schauspielikone der 50er. Mit Filmen wie Rebel Without a Cause, Jenseits von Eden, wofür er sogar einen Oscar bekommen hat, posthum?
Mhm.
Und Giganten. Dean war ein Riesenstar, aber er wollte auch eine Karriere im Motorsport anstreben. Like, eine richtige Karriere. Er hat das, wollte das nicht nur als Hobby machen und hat sich dann immer mehrere Rennwagen gekauft und hat sogar angefangen, an professionellen Rennen teilzunehmen. Er hat auch einigermaßen, hat ganz gut gemacht, hat mal einen zweiten Platz irgendwo bekommen, konnte dann aber leider seine Karriere als Rennfahrer nicht fortsetzen, weil er so busy war als Schauspieler, weil er so busy war als Star, konnte er leider dann nicht mehr weitermachen. Dann hat er seinen Rennwagen quasi eingetauscht und hat sich einen 1955 Porsche Spyder gekauft. Den hat er Little Bastard genannt. Kleiner Bastard. Dann im Jahre 1955 hat er gesagt, ach, ich versuche nochmal bei einem Rennen teilzunehmen, ich habe gerade frei, und ist mit seinem Auto quasi auf dem Weg zu diesem Rennen gewesen und ist dann in einen Autounfall geraten, hatte dann einen Autounfall mit einem anderen Auto, ist er zusammengekracht und dabei ist er gestorben. So, dann hat George Barris den Little Bastard gekauft und die Dinge, die mit diesem Auto passiert sind, gingen einfach immer weiter. Zuerst ist es in der Werkstatt auf mysteriöse Weise vom Anhänger gefallen und hat das Bein des Mechanikers gebrochen. Dann haben die quasi teilweise Sachen von dem Auto verkauft an andere Rennfahrer und an andere Autos, aber und das Auto selbst hat es dann aber auch auf die Reisen gemacht und wurde ja auch auf Ausstellungen und sowas alles geschickt. Aber zwei Teile von diesem Auto wurden an zwei andere Rennfahrer gekauft und in deren Autos eingebaut. Eines dieser Autos war von Troy McHenry. Und nachdem er die neuen Teile von dem Little Bastard in seinem Auto hatte, war er auf dem Weg zu einem Rennen und ist mit seinem Auto gegen einen Baum geknallt und ebenfalls gestorben. Ein anderes Teil des Autos ging an William Eshret. Der ist mit seinem Auto gefahren, nachdem das Teil eingebaut wurde. Und sein Auto hat sich überschlagen und trug schwere Verletzungen davon. Dann wurden die beiden letzten Reifen, also quasi zwei Reifen waren kaputt und zwei Reifen waren noch ganz. Und die beiden Reifen hat George Barris dann verkauft. Und das Auto, wo die beiden Reifen dann dran waren, ist gefahren. Und während es auf der Autobahn war, sind beide Reifen gleichzeitig geplatzt.
What?
Und das Auto ist von der Autobahn gefahren. Der Fahrer hat das überlebt, aber er war verletzt. Dann sollte das Auto nach Florida transportiert werden. Und während es auf dem LKW war, hat der Fahrer des LKWs die Kontrolle verloren und ist komplett umgestürzt. Und das Auto ist auf ihn draufgefallen und hat ihn getötet.
Oh Gott.
Das Auto zieht literally Menschen in den Tod. Überall, wo das Auto hinkommt, sterben Menschen. Zwei weitere LKWs haben versucht, das Auto danach zu transportieren. Und es ist von beiden LKWs runtergekracht.
Hä?
Dann, nachdem das Auto endlich transportiert wurde, war es in einer verschlossenen Kiste und ist aus dieser Kiste verschwunden. Und man weiß bis heute nicht, wo das Auto ist.
What?
Es wurden sogar Finderlöhne ausgesetzt für hohe
Summen.
Geldzahlen. Das versuche ich denn gerade zu sagen. Amounts of money. Geldsummen.
Geld
es wurden Finderlöhne ausgesetzt. Es wurde viel Geld angeboten für denjenigen, der das Auto ausfindig macht. Das Auto, ein komplettes Auto ist einfach verschwunden bis heute.
Wie kann es einfach weg sein?
Niemand weiß, wo das Auto von James Dean ist.
Alina.
Außer vielleicht ein paar Geister.
Das ist schon komisch.
Das ist schon alles sehr komisch, ja.
Little Bastard. Ist wirklich ein kleiner Bastard, ne? Das Auto. Mhm. Aber der Name ist schon sehr passend.
Okay, kommen wir zur nächsten Verschwörungstheorie. Bob Marley wurde von der CIA getötet.
What? Wusste ich gar nicht.
Angeblich. Okay, jetzt sage ich dir die Wahrheit hinter Bob Marleys Tod.
Bitte.
Du weißt ja, dass Bob Marley ein jamaikanischer Sänger war, der einer der Pioniere der Reggae-Musik war. Sein Album Legend ist das erfolgreichste Reggae-Album aller Zeiten mit 75 Millionen verkauften Platten. Und er ist ja Teil der Popkultur bis heute, auch ein Wahrzeichen für Jamaika, die jamaikanische Kultur und für Reggae-Musik. Im Jahre 1977 haben sie bei ihm unter einem Zehennagel ein Melanom gefunden, also Krebs.
Mhm.
Und also eine Art von Krebs. Und es wurde ihm geraten, den Zeh komplett zu amputieren.
Mhm.
Das war aber ein Problem für Bob Marley, weil es hätte seine. Er hat ja viel live performt und viele Touren gemacht. Und es hätte ihn eingeschränkt in der Art und Weise, wie er Musik macht auf der Bühne. Also hat er sich dagegen entschieden und hat stattdessen nur den den Nagel entfernen lassen und so ein anderes Treatment angefangen. Dann hat er sein weiteres Album geplant und hat eine Welttournee geplant. 1980 kam dann sein neues Album Uprising raus. Und er hat diese Welttournee angefangen. Er hat komplett Europa getourt und dann ging es nach Amerika. Und als er dann noch in New York war, am nächsten Tag ist er im Central Park joggen gegangen und währenddessen ist er zusammengebrochen. Dann kam er ins Krankenhaus und es wurde festgestellt, dass der Krebs sich bis auf sein Gehirn, seine Lungen und seine Leber ausgebreitet hat.
Nein.
2 Tage später spielte er sein letztes Konzert in Pittsburgh, Pennsylvania. Der Rest der Tour musste abgesagt werden. Und Bob Marley ist in die Josef Issels Klinik nach Bayern gegangen, um sich dort behandeln zu lassen.
What?
Denn dort gab es eine Alternativbehandlung, die Issels-Behandlung. Das ist so, Medizin wird kombiniert mit holistischen Mitteln und alle Zähne, die Füllungen haben, müssen gezogen werden. Oh. Und so eine Alternativheilung ist das und das ist auch nicht offiziell anerkannt von der Cancer
Bayern.
Society hier in Amerika und die machen fragwürdige Sachen.
Mhm.
Nach 8 Monaten von unerfolgreicher Behandlung hat er sich dann in einen Flieger gesetzt, zurück nach Jamaika. Und auf dem Rückflug hat sich sein Zustand extrem verschlechtert. Sie sind dann in Miami gelandet und dort wurde er zum Krankenhaus gefahren. Und dort ist er dann gestorben. Seine letzten Worte waren an seinen Sohn Ziggy und sie waren Money can't buy life.
Mhm. True.
So, die Conspiracy Theory ist, dass er nicht an Krebs gestorben ist, obwohl man das nachweisen kann, sondern dass Marley von der CIA getötet wurde, weil er und andere Reggae-Musiker daran gearbeitet haben, es der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass die CIA dabei war, den jamaikanischen Premierminister Michael Manley wegzuschaffen. Michael Manley war ein progressiver, demokratischer Premierminister, der auch von Bob Marley unterstützt wurde. Und angeblich war die CIA dabei, ihn vom Thron zu schubsen. Angeblich hat Bill Oxley, ein Ex-CIA-Agent, auf seinem Todesbett gestanden, dass er Bob Marley getötet hat.
What?
Und ein weiterer Beweis ist, für die Leute, die daran glauben, dass 1976, 4 Jahre vor seinem Tod, wurde er in die Brust geschossen, wurde attackiert und in die Brust geschossen. Und es wird davon ausgegangen, dass es politisch motiviert war, weil er den Premierminister unterstützt hat und weil er die demokratische Sozialreform, die sehr kontrovers war, unterstützt hat. Und da ist es leider, haben sie es leider nicht geschafft, ihn zu erschießen und deshalb mussten sie ihn dann später töten. Alles nur, um irgendwas zu vertuschen. Und diese Tatsache, dass Bill Oxley auf seinem Todesbett gestanden hat, dass er Bob Marley getötet hat, das ist so das, was im Internet am meisten rumschwebt, worauf Leute sich quasi beruhen. Aber es gibt eine Fact-Checking-Website, da wurde das gecheckt und da wurde das eigentlich schon längst debunked.
Mhm.
Also es wurde eigentlich widerlegt, dass Bill Oxley das gesagt hat. Aber er ist ja auch nicht mehr da, um irgendwie die Wahrheit zu sagen. Und du kennst ja das Internet, dann nimmt das alles ein komplett anderes, eigenes Leben an.
Ja, wenn es einmal da ist, dann ist es dafür immer. Aber ich glaube das auch nicht. Weil wieso sollten die auch 4 Jahre dann warten, bis sie das zweite Mal also versuchen zu töten? Und wieso dann die ganze Krebsgeschichte noch? Also
ja, dass der 8 Monate in Bayern war und sich da für Krebs hat behandeln lassen, das kann man ja nachweisen.
Ja, also es scheint mir sehr unwahrscheinlich, diese Theorie.
Aber das ist auch so, ne? Wenn jemand daran glaubt, dann hören die nicht auf, ne? Und dann suchen die irgendwelche weiteren Fakten, also möchte gern Fakten und Beweise, einfach was in deren Storyline reinpasst. Diese Conspiracy Theories. Okay, ja. Ich habe noch eine für dich.
Yes, please.
Wusstest du, dass Britney Spears für das Weiße Haus gearbeitet hat? Für George W. Bush?
Ja, hat sie. Okay, wusste ich gar nicht.
Hat sie, weil mal. Du kannst dich ja vielleicht noch daran erinnern, dass George W. Bush so ein Präsident war, der hatte viel Kritik und viele Skandale und war oft in der Presse, weil der ja ein Idiot ist. Und Britney Spears wurde quasi vom Weißen Haus bezahlt, immer dann, wenn George W. Bush in der Presse war für einen weiteren Skandal, die Massen abzulenken mit einem Britney Spears-Skandal, damit man sich nicht darauf konzentriert, was George Bush und das Weiße Haus schon wieder abgefuckt haben.
What? Hat aber nicht geklappt.
Das war eine ganz offizielle Position.
Okay.
Hier sind die Beweise, Sabrina. Britney Spears und Madonnas berühmter Kuss im Jahre 2003.
Wow, was für ein Skandal. Zwei Frauen küssen sich.
Es war ja auch nur der Skandal zwischen Britney und Madonna, aber nicht zwischen Christina und Madonna, ne? Da haben alle gesagt, ja, Christina, genau. Die ist ja dirty, hat ja dirty gemacht.
Die ist eh
aber
dirty.
Britney, das ist doch die Virgin. Ja.
Ja, die Unschuldige. Mhm. Mhm.
Das war der Riesenskandal. Riesenskandal. Und da haben die doch noch so, ich weiß auch noch, ich habe das geguckt und ich saß so vorm Fernseher so, beste Performance ever. Und dann haben die so Justin Timberlake gezeigt im Publikum, weil die hatten sich da ja schon getrennt. Und ach, die 2000er, die frühen 2000er. Naja, auf jeden Fall hat dieser Skandal, Britney und Madonnas Kuss 2003, genau stattgefunden, als Bush gerade Kritik für seinen Irakkrieg bekommen hat.
Ja.
Das war alles so geplant.
Aber es war doch deshalb nicht weg, der Irak-Kriegsskandal.
Aber die Leute waren abgelenkt davon, dass Bush gerade einen Krieg angefangen hat, ohne Grund. Das war der Plan. Kannst du dir dieses Meeting vorstellen, auch im Oval Office? Die ganzen Anzugmänner, Dick Cheney und George W. Bush, und sagen, jetzt kriegen wir Kritik dafür, dass wir in den Irak eingezogen sind.
Wie können wir davon ablenken?
Oh, Susie, get Madonna on the phone.
Hi, George. What's up, buddy?
Hey, I have a favor to ask. Remember that one time? Remember you owe me one for that one time? Okay, ja, so ist es gelaufen wahrscheinlich. Mm-hmm. Aber es gibt ja noch mehr Beweise. Das war ja jetzt kein Zufall.
Okay.
Im Januar 2004 hat Britney ihren Kindheitsfreund Jason Alexander in Las Vegas geheiratet. Und sie waren für 55 Stunden verheiratet. Überall in der Presse. Und zufälligerweise, Sabrina, war das genau eine Woche, bevor Scooter Libby, ein Ex-Angestellter von Bush, vor Gericht musste, weil er den Namen eines Undercover-CIA-Agenten verraten hatte. Also die Bush-Administration hat richtig abgefuckt und hat diesen Undercover-CIA-Agenten preisgegeben. Ups. Und dann kein Problem, gar kein Problem. Wir fragen einfach Britney, ob sie nach Las Vegas gehen kann und dort irgendwas, einen krassen Skandal, die Presse geben kann. Aber wenn du jetzt immer noch nicht überzeugt bist, Sabrina, dann hör dir das an, was auch absolut kein Zufall sein kann.
Mhm.
Pass auf, 2006 kam ein weiterer riesengroßer Britney-Skandal. Denn sie wurde dabei gefilmt, wie sie mit ihrem Sohn auf ihrem Schoß im Auto gefahren ist. Also sie war, glaube ich, bei McDonald's oder so und die ganzen Paparazzi, das war die Zeit, wo die Paparazzi die gejagt haben wie sonst noch was. Und sie konnte ja auch gar nicht wegfahren und ihr Sohn saß so auf ihrem Schoß, die waren auch nicht angeschnallt. Und dann war das riesengroß in der Presse. Zur gleichen Zeit hat Dick Cheney, der Vizepräsident von Bush, aus Versehen jemanden während eines Jagdausflugs erschossen.
What? Willst du mich verarschen? Alina!
Die ganze Präsidentschaft war, ehrlich gesagt, das war so...
Was machen die denn da?
Es war natürlich wieder, weißt du, jetzt muss der arme George W. Bush wieder in der Presse Verantwortung dafür übernehmen, was der für ein chaotisches weißes Haus da führt.
Der arme, ey.
Aber kein Problem. Die Angestellte Britney Spears.
Ja, genau.
Ja. Die Angestellte Britney Spears wird eingesetzt und hat eine weitere Spezialmission. Lenk die Leute ab von dem Skandal. Und das hat sie auch getan. Aber warte, Sabrina, wenn du immer noch nicht überzeugt bist. Im Jahre 2007, als der Krieg gegen den Terror, wie Bush ihn genannt hat, nicht so richtig funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat, 4 Jahre zuvor, weil Al-Qaida und der Taliban super erfolgreich waren und ihr Ding gemacht haben, war Bush wieder total, hat voll die Kritik bekommen und war immer in der Presse, weil er es einfach nicht hingekriegt hat, mit seinem Krieg den Terror zu stoppen. Und kein Problem, denn Britney hat sich die Haare abrasiert und die Leute haben sich dann lieber darauf konzentriert, das war ja der ultimative Skandal, als darauf, dass es einen unnützen Krieg gab im Middle East. Also war schon eine gute Taktik. Dann, Sabrina, dann. Am 6.11.2007 geben Britney Spears und Kevin Federline ihre Trennung kund, einen Tag vor den wichtigen Midterm-Wahlen. Damit die Leute so abgelenkt sind und vergessen, wählen zu gehen, außer die, die für George W. Bush wählen. So hat das bestimmt funktioniert.
Ja.
Und dann 2008 hat Bush das Weiße Haus verlassen. Und alles wurde auch seitdem ruhiger um Brit. Erstmal keine Skandale mehr.
Ja, denk
ich glaube, das ist der ultimative Beweis.
Das ist klar, oder?
Ja.
Wow.
Und das ist die Verschwörungstheorie, dass Britney Spears für George W. Bush gearbeitet hat. Ich finde das aber auch gut, dass die Leute sich dann so die Arbeit gemacht haben und die Popkultur-Skandale von Britney den politischen Skandalen von George W. Bush entgegengestellt haben.
Als wären die so gleich wichtig.
Diese Timeline, ja.
Oder das Britney kann das andere schlagen. Aber die Idee finde ich schon interessant, dass man Nachrichten kreiert, um von was anderem abzulenken. Die Idee finde ich schon spannend. Ja. Oder vielleicht ist sie ja kein richtiger Mensch, sondern ein Roboter. Was weiß ich.
Sie ist ja bestimmt auf jeden Fall Teil der Illuminati.
Ja, genau, so ein Fake-Mensch. Ja. Ein Dienstleister. Ein Echsenmensch.
Ja.
Dienstleister für die Regierung.
Und jetzt hat sie ja auch wieder von allem, was in der Welt abging, abgelenkt mit dem Ende ihrer Vormundschaft.
Ja, genau. Ja, da Putin könnte sich daran ein Beispiel nehmen, um vom Krieg abzulenken.
Mal ein Beispiel nehmen. Der ist gerade nicht so populär.
Der macht es völlig falsch.
Ekelhafte.
Ja, echt, ey.
Ja, und es gibt natürlich noch so viel mehr Conspiracy Theories, but that's it for today.
Thank you so much.
But the stories will never run out. The stories will never run out.
Ja, ich glaube auch.
Hast du Queer Eye geguckt?
Ja.
Die amerikanische Version?
Ja. Ich sag dir, was ich nicht mochte.
Okay, let's focus on the negative. I'm here for it.
Ja. Ich habe als allererstes die Folge gesehen mit der Frau aus Texas, die immer so ganz kurze Hosen anhatte und lange blonde Haare, ne?
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, wieso wollt ihr die denn verändern? Die ist doch total happy in ihrem Leben und die läuft doch gerne so rum. Lass die doch sein, wie die möchte. Und das mochte ich am Anfang nicht, weil da kam ja die blöde Tochter dann, die Spießerin, und hat gesagt, ja, geht mal zu meiner Mutter, weil die ist kein guter Umgang für meinen Sohn. Weil die Tochter nicht mochte, dass die Mutter so verrückt ist.
Ja.
Und deshalb fand ich das so auch so ein bisschen judgmental, dass sie dann auch gesagt haben, ja, probier doch mal die und die Klamotten oder was ist mit deinen Haaren?
Ja, das mit den Klamotten, da stimme ich dir zu.
Ja. Aber natürlich habe ich dann am Ende geheult, ist ja klar, weil ich das doch dann toll fand. Mhm. Und man ja auch so ein bisschen so in den Kern reingeguckt hat, wo kommt das alles her, warum ist sie so, wie sie ist. Und das war natürlich super berührend. Und dann ist ja auch der alte Mann gestorben und so. Und das war dann schon so auch traurig und auch schön. Mhm.
Und dann hast du ja auch gesehen, dann hat sie auch gesagt, ich möchte meine Haare nicht ändern. Und dann haben die auch gesagt, okay, dann musst du sie nicht ändern.
Ja, genau.
Und dann hat die gesagt, weil ich schäme mich so für meine eigenen Haare. Und dann hat er gesagt, du musst es mir auch nicht zeigen. Es muss auch nicht vor der Kamera sein. Mhm. Und das finde ich dann aber wieder gut, dass die dann so sagen, nur was du wirklich möchtest. Und dann aber hast du gesehen, die sind ein Jahr später nach der während der Pandemie, haben die Pause gemacht und sind dann wieder hingegangen.
Ja.
Oh. Und dann hatte sie ihre echten wunderschönen Haare.
Sie ihre echten Haare und die waren ganz toll.
Aber hat sie von alleine dann irgendwie den Weg dahin gefunden?
Genau, deshalb war es schon gut, dass man so einen kleinen Anstoß vielleicht gegeben hat. Mhm. Aber die Typen sind einfach nur toll.
Ja, ne? Ja. Warte, hast du denn noch eine andere Episode geguckt?
Dann habe ich noch die nächste angefangen mit der Sportlerin, die Transfrau.
Mhm.
Aber habe ich dann nicht zu Ende geguckt, weil dann habe ich das Deutsche erstmal geguckt zum Vergleich.
Was ist denn dein erster Eindruck?
Finde ich super toll, aber es ist einfach wieder so ein riesen krasser Unterschied.
Unterschied.
Ja, weil wenn ich das Amerikanische gucke, dann ist das einfach nur so eine ganz andere Welt, eine Fantasiewelt. Nichts, was echt ist. Weil die Menschen einfach so anders ist und das Leben in Amerika einfach so anders ist. Und aber das Deutsche ist dann so mehr relatable oder da hast du eher dann so einen Bezug zu, weil dann kennst du vielleicht Leute, die auch so sind oder die so leben und total anders, aber auch total cool.
Aber die machen das dann auch?
Die machen das auch so, ja.
Sind die 5 Deutschen auch gut?
Die sind auch so toll.
Ach, cool.
Ja,
die sind alle toll. Da muss ich mal reingucken. Ich gucke mir das diese Woche mal an.
Guck mal, das sind so tolle Menschen einfach.
Oh, das freut mich.
So nett.
Und aus der aktuellen Staffel schicke ich dir mal, da ist eine Folge mit einem Mann, der hat so ein Seafood-Restaurant und seine Frau war gestorben. Das ist so eine schöne Folge, die Folge musst du gucken. Da bleibt kein Auge trocken. Aber das Konzept von der Show, okay, das war jetzt wirklich vielleicht, also das mit der Frau, mit der verrückten älteren Frau, sowas haben die eigentlich nie, dass die sagen, du solltest dich so nicht anziehen. Das Konzept ist eigentlich immer, das Motto ist eigentlich immer, be who you are, let your freak out. Aber das Konzept der Sendung generell ist doch cool, oder? Ist doch nicht so wie eine typische Umstyling-Sendung.
Nee, ist total cool. Auch das so.
Ja.
Ich sag mal so, spießige Menschen mit einer anderen Realität in Verbindung kommen. Das finde ich super gut. Und dass das auch besprochen wird, dass man am Anfang vielleicht so Berührungsängste hat und am Ende sich alles zum Guten wendet und auflöst und einfach das ein ganz tolles Erlebnis ist für alle.
Das ist einfach so eine Fühlgutsendung.
Ja. Und ich liebe einfach diese Menschen. Die sind so nett.
Ach ja, das freut mich aber, dass du es geguckt hast. Okay, und ich gucke diese Woche mal die deutsche Folge. Und wenn ihr da draußen auch Queer Eye guckt, sagt uns mal bitte, was ihr denkt und wie ihr das so findet. Und wir freuen uns auf eure Meinungen.
Yay! Und nächste Woche ist wieder die Oscar-Verleihung. Da machen wir wieder unsere Prognosen.
Mhm, yes.
Dann können wir wieder Filme bewerten, die wir nie gesehen haben.
Das nehme ich mir jedes Jahr vor, alle Oscar-Filme gesehen zu haben und die Kurzfilme auch. Und das habe ich noch nie geschafft.
Wir können sie auch so einfach bewerten, ohne sie gesehen zu haben.
Ja.
Der Trailer reicht, dann können wir es schon genau sagen, was es ist.
Trailer reichen und so, wie wir glauben, dass die Academy wählt.
Genau.
Ja, okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Wir gucken alle Oscar-Filme, ihr guckt auch alle Oscar-Filme und wir gucken Queer Eye, und weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Und denkt dran, uns zu bewerten und uns zu abonnieren und all euren Freunden von Albtraumfabrik zu erzählen. Und das war's.
Danke fürs Zuhören.
Gute Nacht nach Köln.
Und guten Morgen nach Hollywood.
Bye.
Wiederhören.